Ich habe gesagt, es ist ein Geflecht von Briefen aus zwei Epochen. Du hast für dieses Buch ein Vorwort geschrieben als Herausgeberin dieser Briefsammlung. Wie jedes gute Vorwort einer Briefsammlung lässt sich das alles überhaupt nicht rekonstruieren, weil du diese Briefe, dieses Konvolut im Kölner Stadtarchiv eingesehen und transkribiert hast, das ja nun eingestürzt ist. Wir glauben dir also, dass es dieses Konvolut so gegeben hat. Vielleicht haben Sie schon mal das Wort Herausgeberfiktion gehört, aber das nur in Klammern. Du hast, wie das Leben spielt und der Zufall es will, 2004 dieses besagte Buch über diesen unerhörten Fall geschrieben, über die Linkin. Ich bis 2011 von diesem Menschen, von dieser Frau, die als Mann gelebt hat, noch nie gehört und dachte, wie kann das eigentlich sein in einer Zeit, wo, da war ja auch Gender Trouble schon einige Jahre her. Wie bist du denn auf die Linkin gestoßen und warum ist uns das nicht passiert? Was hast du getan, was wir nicht getan? In welchen Archiven bist du unterwegs?
Mein Spezialgebiet ist die Geschichte der weiblichen Homosexualität. Und dazu ist im deutschsprachigen Raum fast nichts erschienen. Deswegen hast du vorher auch noch nichts von Katharina Link gehört, wie sicherlich alle hier im Raum. Ich bin auf sie gestoßen zum ersten Mal in einer amerikanischen Fachzeitschrift, wo ich eine Fußnote fand, aber wirklich drei Zeilen. Es habe da irgendwann mal in Deutschland eine Frau gegeben, die als Mann gelebt habe, sich das Pseudonym Anastasius Rosenstengel gegeben habe, als Prophet, Musketier und Handwerker gearbeitet habe, als Mann eine andere Frau geheiratet und schließlich dafür hingerichtet worden sei. Das ist natürlich eine alarmierend interessante Geschichte. und ich glaubte, ich dachte, das muss man überprüfen. Als Autor oder Herausgeber war ein F.C. Müller angegeben. Und ich dachte, vielleicht hat das dieser F.C. Müller auch nur erfunden. Denn allein der Name, den sich Katharina Link als Anastasius Rosenstengel gegeben hat, ist zu schön, als dass ihn nicht Thomas Mann erfunden haben müsste eigentlich. Anastasius ist der Auferstandene und zu Rosenstengel muss man keine gewaltigen Anstrengungen der Interpretation psychoanalytischer oder literaturwissenschaftlicher Art anstellen, um also einen Namen zu entschlüsseln eines Menschen, der sich sein ganzes Leben lang zwischen Mann und Frau ja pendelte. Ich bin also, ich habe mir erst die Originalpublikation besorgt. Das war ein entlegener Aufsatz über Katharina Link in Friedreichs Blättern für gerichtliche Medizin von 1891. Da hatte ich das dann auf mehreren Seiten und war noch gebannter, denn jetzt wurde es ja wirklich bunt mit ihrer Geschichte. Laut Müllers Angaben mussten die Gerichtsakten, die er publiziert hat, hier in Berlin im Geheimen Staatsarchiv liegen. Ich bin ihm also hinterher und habe mir hier in Dahlem die Gerichtsakten geben müssen vom Fürstentum Halberstadt 1715 bis 1721, wo diese Akte drin sein musste, wenn Müller sie nicht erfunden hat. Es kam ein solcher Packen an Papier, eingeschlagen in starkes Kraftpapier, mit einer Schnur zugebunden, von der mir der Archivar schon sagen konnte, dass diesen Packen Ewigkeiten niemand mehr verlangt hat, denn seit dem Krieg wird der Knoten nicht mehr so gebunden. Ich durfte also zitternd einen historischen Knoten unwiederbringlich kaputt machen. Archäologen zerstören das, was sie finden wollen. Klappte das Papier auseinander und obendrauf lag und liegt allen Ernstes noch der Besucherzettel von F.C. Müller, München, 1884. Das heißt, Müller war tatsächlich da gewesen und allen Ernstes, diese Gerichtsakte lag da auch, noch wesentlich umfangreicher, als Müller sie veröffentlicht hatte. Und Müller war mir also, den ich dachte, er sei ein Dichter, war auf einmal zu einem ganz offiziellen, seriösen Wissenschaftler geworden. Und ich wollte also wissen, wer ist dieser F.C. Müller, der wahre Entdecker dieser unglaublichen Geschichte ist. Müller ist zwar kein dankbarer Name für Recherchen, aber dank seiner Publikationen konnte ich ihn ausfindig machen. Und jetzt kommt's, und deswegen hat es für mich nicht gereicht, nur vor 10 Jahren die Biografie von Katharina Link zu schreiben, sondern ich musste auch einen Roman schreiben, der von ihr nur ausgeht. Denn eben dieser Franz Karl Müller war, wie es jetzt in der Lesung schon herauskam, zunächst der Leibarzt von Prinz Otto, gehörte dann aber der Absetzungskommission an, die Ludwig II., nachdem er entmündigt worden war, von Neuschwanstein nach Schloss Berg am Starnberger See verbrachte. Und er war vorgesehen als der betreuende Arzt, wenn Ludwig also weggesperrt sein würde. Dazu kam es aber nicht, denn 2 Tage später war Ludwig und Müllers Chef, Bernhard von Gudden, tot. Und es war eben jener Franz Karl Müller, der beide Leichen aus dem Starnberger See zog. Das heißt, dieser Müller zog die Gerichtsakte von Katharina Link aus dem Geheimen Staatsarchiv hier und die Leiche von Ludwig aus dem Starnberger See dort. Und beides zusammen ergibt einen Roman.
Das schreit nach einem Roman. Und dennoch, wie, also du in deinem Vorwort unterstellst du Franz Karl Müller eine bewusste Komposition des Materials, also er habe alle Briefe sorgfältig nummeriert, du musstest es tatsächlich nur noch abtippen und da ist das Buch. Ich möchte das Kompliment der bewussten Komposition an dich weitergeben. Wie oder wann und warum war dann diese Idee des kompletten Briefromans da? Und dann tatsächlich die Komposition, diese Vermischung dieser beiden Fälle und Stränge und auch dieser beiden Figuren. Also das erste Briefgeflecht dreht sich ja um diesen Fall Link. Also von vielen Seiten wird darüber berichtet. Wir sind mittendrin zwischen Halle an der Saale und Halberstadt 17, 13, 14. Und das zweite Geflecht dreht sich komplett um König Ludwig II. Von vielen Seiten wird berichtet über ihn. Es geht um Politik, es geht um seine Absetzung, um seinen Wahnsinn oder nicht. Und eben um seine Liebschaften, um seinen Bauwahn, all das. Wie kam das dann bei dir zusammen und hat sich geformt zu dieser Ausprägung?
Form und Inhalt sind im Grunde miteinander geboren als eine Einheit von Idee. Das eigentliche Thema dieses Romanes ist die Erfindung von Leben. Oder ich könnte es auch so rumformulieren, Leben ist auch nur Kunst. Was mich an Katharina Link und Ludwig II. Als Gemeinsamkeit fasziniert, ist eben genau das, dass sie ihr Leben als Bühne betrachtet haben. Vorderhand sind sie ja so unterschiedlich, wie man sich nur was denken könnte. Katharina Link war ein pietistisches Waisenmädchen aus der Gosse, Ludwig II. Katholischer, herrschender König. Aber sie haben beide ihr Leben buchstäblich erfunden. Katharina Link, wie schon erwähnt, als Prophet, Musketier, Handwerker, Ehemann. Ludwig II. Hat sich nicht weniger radikal erfunden als Märchenritter, als Schwanenritter, als Märchenkönig, als Bauherr fantastischer Schlösser, die nach Szenenanweisungen und Bühnenanweisungen von Richard Wagners Musikdramen gebaut sind. Das heißt, ich brauchte eine Form, die dieser Grundidee Erfindung von Leben entspricht. Und ich habe wirklich ohne viel Grübeln kam mir quasi sofort im Nachdenken, um was geht es eigentlich in diesem Text, flog mir die Form zu. Denn der Briefroman will schon immer augenzwinkernd nie das sein, was er ist, Dichtung. Du hast das schöne Wort Herausgeberfiktion genannt. Jeder ordentliche Briefroman seit dem 18. Jahrhundert hat ein Vorwort, wo jemand behauptet, diese authentischen Briefe nur gefunden zu haben. Natürlich ist das grundsätzlich nicht wahr und die Leser durchschauen das von Anfang an. Das gehört zum Spiel dazu. Zum Spiel gehört aber auch dazu, dass die Briefe, die dann folgen, wirklich so realistisch wie möglich sein müssen. Das heißt, von der Brieflänge, von Absender zu Adressat, muss das alles dem Genre der Gattung Brief entsprechen, wie wenn diese Briefe tatsächlich abgeschickt worden wären. Also etwas wie langatmige Landschaftsbeschreibungen wird man in einem Briefroman nie finden. Jetzt kommt bei mir noch der besondere Witz dazu, wenn ich das so formulieren darf, dass ich diese Briefe nicht in ihrer Fülle erfunden habe, sondern ebenfalls Fakt und Fiktionen mische. Sämtliche Briefschreiber sind historisch verbürgte Persönlichkeiten. Viele werden sie kennen. Sissi zum Beispiel, also Kaiserin Elisabeth von
Österreich. Mit Originalgedichten vertreten.
Ja. Bismarck, der genannte Christian Thomasius, viele andere. Das heißt, es tauchen also keine Figuren auf, sondern wirklich historische Persönlichkeiten. Die schreiben sich Briefe, die aus Tausenden von Originalzitaten zusammengesetzt sind, die teilweise, die meistens von ihnen selber stammen, oft aber nicht aus Briefen, sondern aus Predigten, aus Streitschriften, Gedichte. Das Material ist sehr vielfältig, verwoben mit meinem eigenen Text. Fast keiner dieser Briefe ist je so geschrieben worden. Tatsächlich aber ist der Gehalt an historischer Wahrheit, die Sie in zweiten und dritten Büchern nachschlagen können, ungewöhnlich hoch. Ich würde ihn zu 70% veranschlagen, sodass der Roman also hintenrum doch wieder die Wahrheit erzählt.
Das ist immer wieder auch im Buch, in den Briefen ein großes Thema. Es gibt verschiedene Modelle eigentlich, die so nebenbei eingeführt werden. Bettina von Arnim, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, wo irgend, ich weiß gar nicht, Gudden an Müller, glaube ich, schreibt, seine Frau habe das gerade auf dem Nachtschrank liegen und lese das. Und er sagt dann, also das sei doch nun eine undurchschaubare Mischung aus historischem Bericht und wüster Fantasie. Dann gibt es eben unser Müller, der dann irgendwann Ludwig hat ihm auch noch Marbot von Wolfgang Hildesheimer geschenkt. Also es gibt die allerschönsten Anachronismen in diesem Buch, über die man sich wahnsinnig freuen kann beim Lesen. Und eben diese Johannes von Müller Schweizer Geschichte. Die beiden Bücher hat Ludwig Müller geschenkt. Und dann fragt Müller in einem Brief, also er habe jetzt diese beiden Bücher gelesen, diesen wunderbaren Marbot von Hildesheimer und Johannes von Müllers Schweizer Geschichte, aber er müsste diese beiden doch fragen, verspürtet ihr keine Skrupel? Diese Frage stelle ich jetzt auch dir. Also wenn du sagst, 70% können wir nachschlagen, wie ist es denn mit den Skrupeln? Weil das immer wieder so ein großes Thema ist, immer wieder dieses, darf man das eigentlich da was dazu erfinden? So genau eben letztlich den ja auch Stil, die Sprache faken, dass wir als Leser irgendwann uns einfach dem Genuss hingeben müssen und gar nicht mehr wissen, was ist da jetzt, weil wir können ja nicht alle jetzt in die Archive laufen. Wir nehmen das hin, als Roman dann eben, aber verspürtest du Skrupel?
Natürlich keine, sondern nur Vergnügen. Darum geht's ja, sozusagen. Mir wurde, oder sagen wir so, während meines langen Wegs weg von der Wissenschaft habe ich immer darüber nachgedacht, dass diese, gemeinsam im Übrigen natürlich mit der aktuellen Geschichtsforschung, ich erzähle da nichts, nur auf meinem Mist gewachsenes, wie problematisch diese Quellen sind. Wie man überhaupt zu der Wahrheit vordringen soll. Man kann die Quellen sammeln, so wie der Müller es tut, und es erzählt sich doch keine Geschichte daraus, beziehungsweise welche Geschichte erzählt sich denn? Das fragt sich der Müller im Roman, das habe ich mir bei meinen historischen Sachbüchern die Frage gestellt, dass diese Frage stellt sich die Geschichtsforschung seit mindestens 30 Jahren, inwieweit die Geschichtsschreibung eigentlich Literaturwissenschaft ist. Und so war es mir ein großes Vergnügen, die Frage, wie sich Katharina Link und Ludwig II. Auf der individuellen Ebene ihre persönliche Geschichte erfinden, eine Etage höher noch zu gehen und also über Geschichtsschreibung insgesamt nachzudenken, beziehungsweise noch erweiterter. Ich habe auch die Religion reingenommen, die Kunst und die Wissenschaft als die großen Formen der Weltdeutung und der Wahrheitsfindung oder Wahrheitserfindung, um also dieses individuelle Erleben in einen größeren Zusammenhang einzubetten. Und da waren mir solche Aspekte, wie du sie jetzt genannt hast, da habe ich natürlich keine Skrupel empfunden, sondern es war das Hauptvergnügen, darin zu schwelgen. Darf ich noch was zu den Anachronismen sagen?
Auf alle Fälle.
Ich habe versucht, den Roman in beiden Sprachebenen wirklich so nah wie möglich an den Quellen, wie es mir möglich war, zu bauen. Das heißt, wirklich Stimmen des frühen 18. Jahrhunderts einzufangen und des späten 19. Jahrhunderts. Einerseits habe ich alles dafür gegeben, der Leserin eine identifikatorische Lektüre zu ermöglichen, das heißt, wirklich in die Geschichten einzutauchen. Und zu vergessen, ist das jetzt Geschichte, ist das Roman, Hauptsache die guten Geschichten sollen ziehen. Und gleichzeitig tauchen immer wieder solche Signale, anachronistische Signale auf. Du hast den Hildesheimers Marbot genannt, gibt viele andere. Zum Beispiel ein Liebling von mir ist die Klavierspielerin Georgina Kaplan. Das ist nur eine winzige Nebenrolle. Aber wer vielleicht den Abend vorher Alfred Hitchcocks Unsichtbaren Dritten gesehen hat, North by Northwest, wird sich erinnern, dass dieser unsichtbare Dritte, die Figur, die es nicht gibt, George Kaplan ist. Also da ist so ein kleiner Tribut an Alfred Hitchcock dran. Und etliches andere. Jeder wird andere entschlüsseln und unruhig werden mit, halt, das kann doch gar nicht sein an dieser Stelle. Das sind natürlich von mir geplante Irritationen, die den Leser aufwecken sollen. Achtung, nimm nicht alles hier für bare Münze. Idealiter gerät die Leserin in die Rolle eines Historikers, der Quellen vor sich liegen hat und selber entscheiden muss, was wahr ist und was falsch. Also sozusagen versuche ich auch noch eine Form von Quellenkritik mit in den Roman reinzupacken, wenn man davon ausgeht, dass Literatur überhaupt ein Wechselspiel, ein Angebot von Rede durch die Autorin und Antwort durch die Leserin ist, würde da ein Kreis aufgehen, wenn es jemandem so geht beim Lesen.
Das Schöne ist, dass das Ganze hochgelahrt ist und Sie da auf alle Fälle auf Ihre Kosten kommen mit dieser Autorin, aber zugleich es auch wahnsinnig spannend ist, wegen all der Intrigen, wegen all dieser kräftigen Geschichten, die drinstecken. Und das sind eben zwei Seiten des Lesevergnügens, wie zumindest ich das hatte. Ich schlage vor, dass du jetzt die zweite Passage liest.
Gern. Da gehen wir ins 18. Jahrhundert zurück und sind schon ordentlich im Buch, über die Hälfte. Und Katharina Link alias Anastasius Rosenstengel hat schon einige Abenteuer hinter sich. War, wie wir schon gehört haben, Musketier, war Prophet bei einer radikal-pietistischen Wandersekte und war Handwerker in Halle. Dort hat sie eine geistliche Freundschaft mit Anna Magdalena Franke geschlossen, der Ehefrau von August Hermann Franke, also dem Stifter der frankischen Stiftungen dort, und eine nicht so geistliche Freundschaft mit deren Tochter Johanna Sophia. Es kommt zu Ärger mit Franke und Katharina Link muss fliehen. Anna Magdalena Franke schickt sie nach Halberstadt zu ihrer guten Freundin Dorothea Rosina Putt. Und die schreibt ihr jetzt von Halberstadt aus am 4. Januar 1794.